so, du bist ja ein Schweizer.
Ja, ich habe rüber gemacht, aber
Genau.
andersrum. Hier in Ostdeutschland sagen die immer, die haben rüber gemacht. Leute, die damals von der DDR in die BRD geflüchtet sind, die haben rüber gemacht. Ich habe jetzt andersrum rüber gemacht.
Und wie geht's dir denn mit dem, dass du rüber gemacht hast?
Also ich bin freiwillig hier in Deutschland. Unlängst war ja der 1. August und ich habe mal am 1. August vom Radio Rotto, ne, weil es ein Lokalradio, einen Anruf ganz überraschend bekommen, wo sie ein Interview machen wollten mit jemand, also mit Exil-Schweizern oder Exil-Walliser, und haben mich da im Büro überrascht und kam auch die Frage, ja, also quasi, wann kommst du zurück was ist passiert, dass du dort bist und so weiter. Und ich bin ganz freiwillig gekommen, habe keine Leichen in der Schweiz meines Wissens hinterlassen und habe hier ein neues Leben gestartet. Mittlerweile bin ich ein bisschen erstaunt, wenn ich krumm sehe, lebe ich jetzt praktisch fast so lange in Deutschland, wie ich in der Schweiz gelebt habe. Also sowas von, so wie fast Halbzeit. Bin damals überwältigt gewesen von Berlin und das enorme Angebot an Kultur, an Geschichte, an Ausstellungen, an Architektur, also das war so ein Übermaß, das hat mich völlig überwältigt, wollte eigentlich dann ein Jahr nach Berlin und aus dem Jahr sind jetzt, ja, 20 geworden. Und bin immer noch dran, Sachen zu entdecken. Und freue mich jeden Tag drauf, dass man Sachen entdecken kann. Samstag beispielsweise war ich auf einer Radtour von einem ehemaligen grünen Europaabgeordneten organisiert, der uns den Teil vom Mauerweg näher gebracht hat und dort an bestimmten Punkten dann Halt eingelegt hat. Und wir waren etwa 70 Leute, uns dann historische Tatsachen, Berichte geliefert hat. An einer Stelle war ein Zwangslager noch zu Nazi-Zeiten, ja, wo Zwangsarbeiter arbeiten mussten, das dann aufgelöst, platt gemacht wurde. Jetzt ist ein schönes Weizenfeld an der Stelle und wo es darum geht, vielleicht auch mal eine Gedenktafel hinzustellen in Andacht an die Zwangsarbeiter, die da schuften mussten, zum Teil vielleicht auch ihr Leben lassen mussten. An anderer Stelle wurde uns erklärt, wie die Grenzanlage aufgebaut war. Und so also diese historische Sichtweise von diesem kleinen Abschnitt, Mauerabschnitt, war sehr, sehr spannend zu sehen, verbunden mit jemandem, der auch politische Verantwortung getragen hat und diese Mischung, wie man dann auch politische Prozesse voranbringen kann. Das andere, was momentan Berlin läuft, im Sommer haben wir hier ein Klassikfestival, Young Euro Classics. Das heißt, wir haben 2,5 Wochen jeden Abend ein nationales Jugendsinfonieorchester, die mit viel Enthusiasmus, wahnsinnig viel Freude Konzerte aufführen, immer ein typisch klassisches Stück, Beethoven, Mozart, Stravinsky, also es kann alles sein, was man aber in der Regel schon ein bisschen kennt oder kennen könnte, kombiniert mit einer zeitgenössischen Komposition, nicht selten extra komponiert für dieses Festival. Und das ist eine wunderbare Mischung. Also ich könnte im Prinzip, würde ich auch gerne, leider schaffe ich es nicht immer, aber ich könnte im Prinzip jetzt jeden Abend in ein wunderschönes, tolles Konzerthaus von Schinkel erbaut hingehen und dort eines der weltbesten Ju nationalen Jugendorchester genießen. Und das wären 2,5 Wochen. Also das ist Berlin, das ersetzt mir keine andere Stadt. War und bin immer noch sehr geschichtsinteressiert. Und die Themen, also jetzt in Anführungszeichen, die großen Linien, also auch in der Schweiz wird unterrichtet, dass es einen Zweiten Weltkrieg gab, dass es einen Ersten Weltkrieg gab, dass es Franzosenkriege gab und so weiter. Das wird nicht verschwiegen. Dass es einen Holocaust gab, wird nicht verschwiegen. Allerdings denke ich, dass die Schweiz, das Empfinden der Schweizer so ist, jetzt ein bisschen pauschal gesprochen, gibt natürlich auch andere, aber dass im Großen und Ganzen der Zweite Weltkrieg etwas ist, was so die Schweiz natürlich nicht betroffen hat, wie es Deutschland betroffen hat. Also, die Schweiz sieht sich oder sah sich sehr, sehr lange nicht als Täternation, muss man mal sagen. Wir haben ja den Krieg nicht vom Zaun gerissen. Wir waren ja nicht Teil des Deutschen Reichs. Aber in meiner Jugend oder so gab es dann Leute wie Max Frisch oder Dürrenmatt oder so, die dann schon auch provokante Texte geschrieben haben. Jean Ziegler, der die Zusammenarbeit mit Nazi-Deutschland angesprochen hat, was dann zu heftigsten Reaktionen geführt hat in der Schweiz. Weil das positive Image, das man hatte als Nation, die für Frieden stand, die sich tapfer den äußeren Feinden entgegengestellt hat und so weiter, weil dieses idealisierte Bild dann angekratzt worden ist. Und das gab tatsächlich ganz heftige Reaktionen und Nestbeschmutzer und so weiter wurde dann ausgeteilt, weil jemand die ganze Geschichte kritisch hinterfragt hat. Ich denke, es ist wichtig, dass man eine ausgewogene Sichtweise des Ganzen aus Schweizer Sicht bekommt. Einerseits die schwierige Situation anerkennt, umzingelt zu sein von nationalistischen, nationalsozialistischen oder faschistischen Regierungen und in dieser schwierigen so Situation irgendwie durchzukommen, ist sicher eine große Kunst gewesen. Auf der anderen Seite aber auch kritisch zu hinterfragen, inwiefern, dass man sich vielleicht doch ein Stück weit zu sehr angebiedert hat, doch ein Stück weit zu wenig Kante gezeigt hat. Das muss man auch sehen. Und zwischen diesen beiden Polen muss man, glaube ich, einen Ausgleich finden, damit man nicht das Gefühl hat, man ist die einzig wahre Nation, aber auf der anderen Seite auch nicht das Gefühl hat, wir sind an allem schuld, weil das wäre sicher auch wieder ein anderes Extrem. Aber die Schweiz sollte mittlerweile, glaube ich, genug Distanz und Selbstbewusstsein haben, um sich dieser Diskussion kritisch weiter zu stellen. Die allererste Wohnung, die ich beziehen durfte in Berlin, da waren Löcher in der Fassade. Und irgendwann mal, ja, kommt man auf die Frage, was sind das für Löcher? Natürlich, es waren Einschusslöcher vom Mai 45, wo sich hinter irgendwelche Volkssturmleute wahrscheinlich verschanzt haben und die russischen Befreier damals vom Nationalsozialismus Straße um Straße erobert haben und dann halt auch mal eine Salve in Richtung Fenster geschossen haben und damit die Fassade auch beschädigt haben. Und das Haus war, stand damals, also stand, steht immer noch in der damaligen DDR, also auf dem Gebiet von Ostberlin. Und da wurde halt kein Putz gekauft, um das Ganze zu renovieren. Nach 1945 gab es die Möglichkeit nicht. Und deshalb waren die Löcher halt noch so, wie sie 1945 geschossen wurden. Und das sind schon faszinierende und anstoßgebende Monumente. Also das ist ein Denkmal, ohne dass es ein offizielles Denkmal ist.
Und wenn du so nach Deutschland gegangen bist mit diesem Geist, diesem Wissen, dieser, sag ich mal, auch kritischem Denken, aber auch diesem Schweizer Herz und bist jetzt so lange schon da, hast dir vielleicht mal mehr angeeignet. Eigentlich sind es doch immer so die Menschen, die so durch die Grenzen oder über die Grenzen unterwegs sind oder sich austauschen oder wie wir jetzt in diesem Podcast über das eine oder das andere, dass sich bis in die Horizonte der Menschen auch ein bisschen weitermachen dürfen.
Da, also wir leben ja ein bisschen in der schwierigen Zeit. Und ich bin, wenn man jetzt die Seite mal anguckt, verunsichert. Hier in Deutschland, gerade im Osten Deutschlands, treffen wir zunehmend auf Leute, die tatsächlich, ich kann es letzten Endes nicht ganz verstehen, sehr unzufrieden sind. Also das kann ich vielleicht noch verstehen, aber die dann die Schlussfolgerung daraus ziehen, dass sie eine rechtsextreme Partei unterstützen wollen. weil die doch alles besser können und besser machen. Und gerade im Bewusstsein dessen, was hierzulande passiert ist, vor 70, 75, 80 Jahren, macht mir das momentan hier enorm zu schaffen. Und es erschüttert ein Stück weit so ein bisschen das Menschenbild. Also es gibt Leute, die, glaube ich, sehr in bestimmten Bereichen zumindest dumpf durch die Welt gehen und durchs Leben gehen. Das andere sehe ich manchmal auch, wenn ich in die Schweiz komme oder andersrum Schweizer mich in Berlin besuchen, dann erhoffe ich mir natürlich auch, dass eine gewisse Öffnung verursachen könnte. Reisen bildet sozusagen, dass man diesen Aspekt in den Vordergrund rücken kann. Es gibt aber leider Gottes immer wieder mal Leute, die Abwehrmechanismen an den Tag bringen, die hässlich sind. Also, wenn Schweizer nach Berlin kommen, um sich zu beweisen, dass die Schweizer doch die Besseren sind, was durchaus auch vorgekommen ist schon, ne? Dass die Deutschen doch die Arroganten sind, dass die Deutschen, ne, rücksichtslos sind und megaloman und was auch immer, chauvinistisch, was auch immer, dann ist das natürlich etwas sehr, sehr Betrübliches. Das heißt, diese Horizonterweiterung, die vielleicht in so einer Reise drin ist oder vielleicht auch entstehen könnte im Austausch mit jemandem, der vielleicht beide Seiten kennengelernt hat. Der Horizonterweiterung verweigern sich einige. Und das ist schade, muss ich sagen. Aber muss ich wohl auch so akzeptieren. Für manche ist das ein geistiger Aufwand, diese Abwehrstrategien aufzustellen. Und in dem Sinn bin ich auch ein Provokateur manchmal. Also die typische Frage, wenn ich ins Wallis zurückgegangen bin, wann kommst du endlich zurück, beinhaltet ja nichts anderes als die Botschaft, es gibt doch keinen Grund da zu sein. Und das ist mittlerweile kommt die Frage nicht mehr, weil ich jetzt über die Jahre halt so lange weg bin. Aber ein gewisses Unverständnis oder so kann man durchaus manchmal noch mitbekommen.
Das sind halt die Welten, in denen sich die Menschen dann vor Ort befinden.
Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite, Wallis war jahrhundertelang ein Auswandererkanton. Und die Leute, die gingen, die wurden gegangen. Das waren Leute, die verschuldet waren, die Schulden nicht begleichen konnten. Das waren die, die überflüssig waren, weil zu viele Kinder und zu wenig Boden und so weiter. Das heißt, da wurden viele gegangen. Und was haben Walliser gemacht? Die haben in der Regel dort, wo sie angekommen sind, als erstes einen Walliser Club gegründet, damit sie unter ihresgleichen sein konnten. Idee einer positiven Emigration sitzt da nicht in der DNA der Walliser. Also Emigration ist immer ein Gehen müssen und ein sich sehnen zurück. Und das spielt möglicherweise auch noch eine Rolle. Es gab um die 1850er bis 1880er so eine Emigrationswelle nach Argentinien, Santa Fe. San Geronimo Norte, die haben dann eine Walliser Kolonie gegründet. Und in der vierten, fünften Generation reden die noch Walliser Dialekt mitten in Argentinien und halten an dem fest über Generationen. Und das ist schon, wenn sich das vorstellt, das ist eigentlich unglaublich. Und das zeigt aber auch diese vielleicht eben Verbundenheit, Sehnsucht. Wenn ich jetzt nach Berlin auswandere, in Anführungszeichen, ich habe die Möglichkeit, in einer Stunde bin ich am Flughafen und dann weitere anderthalb Stunden bin ich in Genf. Die sind nach Argentinien, das war ein One-Way-Ticket nach Argentinien oder nach New York oder nach Australien oder nach Neuseeland, wo auch immer. Die hat es ja verschlagen in die ganze Welt. Und das ist ja, wie wenn ich sagen würde, ich gehe jetzt auf den Mond wohnen. Ja? Und mit dem Wissen, da komme ich nie mehr zurück. Also man kann vielleicht noch Briefe schreiben oder heutzutage eben Zoom-Meetings machen oder sowas. Aber ich sehe die Angehörigen nie mehr live. Und das ist schon vielleicht auch eine gewisse Tragik, etwas, was auch sehr prägend sein kann. Zusammen natürlich mit dieser sehr speziellen Sprache, dem speziellen Walliser Dialekt, das auch eine gewisse Verbundenheit auslösen kann, wenn man auf seinesgleichen trifft. Von daher kann ich das auch ein Stück weit vielleicht aus der Perspektive nachvollziehen.
Du bist eben der moderne Walliser, der
Wir
moderne Auswanderer des Wallis.
hatten in Berlin mal eine schöne Veranstaltung, wo Lieder von Money Matter gesungen wurden. Ich wollte meinen Freunden mal dieses Kulturgut aus der Schweiz näher bringen. Und wir sind dahin. Jetzt zur Überraschung aller Anwesender, glaube ich, haben die tatsächlich in Berner Dialekt, also Originalsprache, dann vorgetragen worden. Worauf ungefähr die Hälfte des Publikums sich nach dem zweiten, dritten Lied erhoben hat und den Saal verlassen hat. Das sind wahrscheinlich Leute gewesen, die in Deutschland sozialisiert und Hochdeutsch gesprochen haben und mit der Sprache nichts anfangen konnten, keine Chance hatten, das zu verstehen. Die anderen blieben sitzen und haben sich amüsiert. Irgendwann mal war der Abend vorbei und wir trafen uns da so in einem größeren Kreis, die übrig gebliebenen, und fingen dann an. Und dann kam es, ja, hat sich dann erwiesen, alles Schweizer, die ausgewandert waren. Und es gab so einen Punkt, wo alle darauf gewartet haben, dass irgendjemand sagt, so, jetzt müssen wir als Schweizer gemeinsam was trinken gehen. Und alle haben sich wahrscheinlich gedacht, warum sollen wir? Wir kennen uns nicht. Das Einzige, was uns jetzt verbindet, ist, dass wir irgendwann mal in der Schweiz aufgewachsen sind und jetzt hier in diesem Konzert waren. Und irgendwann mal hat jemand gesagt, na dann, schönes Leben noch. Und dann gab es allgemeine Erleichterung und jeder ging seines Weges. Und das war so ein Schlüsselmoment, wo man dann gedacht hat, ja, wir sind ja freiwillig im Exil, wir müssen jetzt nicht unbedingt jetzt einen Schweizer Verein gründen.
Diese Freiheit zu fliegen dahin und dorthin und da zu sein, wäre auch für mich und für dich nicht möglich gewesen, wenn damals nicht und, ne, 1990 die Mauer gefallen wäre. Ja, irgendwo hat es uns auch geprägt oder sind wir Kinder von dieser Geschichte?
Definitiv. Also die Idee, dass man in den damaligen Ostblock geht, die hatte ich vor dem Mauerfall sicher nie. Es wurde ein Bild vermittelt, zum Teil jetzt nicht unbedingt von der DDR, die war vielleicht zu unbedeutend aus westlicher Sicht, aber von Russland wurde ein Bild vermittelt, das kam so in die Nähe von Mordor. Das waren alles Unmenschen und die Regierung, die daraus erwuchs, sowieso. Also das war so ganz negatives Bild. Ich kann mich erinnern, dass aus dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, eine Frau dem Sibirien-Express oder so durch Russland gefahren ist in den 80er Jahren, in den früheren 80er Jahren. Erstens gab es also die Vermutung oder die Angst, die kommt nie mehr zurück. Die wird sicher irgendwo dann mal einkassiert. Die andere Frage ist, was will die da? Was will die da bei solchen Leuten oder so? Das wurde tatsächlich wurde das sehr dämonisiert. Und es ist eigentlich eine schöne Wendung der Geschichte, dass ich jetzt auf letztem Ende dem ehemaligen Gebiet vom Warschauer Pakt bin oder ja, vom Ostblock oder so, wie man es dann nennen will, dass ich jetzt hier gelandet bin.